Deutschlandfunk. Freistil.
So. Ich stehe morgens auf. Natürlich bis der erste Blick aufs Handy, verbunden mit einem Blick in die sozialen Netzwerke.
A hit. What is a hit?
Ich öffne jetzt erstmal Instagram.
Wenn wir diese Formel schon gefunden hätten, dann wären wir viel besser dran.
Hier sehe ich von einem Freund einen Fotografen. Der hat anscheinend eine Plakatkampagne gemacht.
Man entwickelt so ein Gespür dafür, was eher hittig ist und was nicht so hittig ist.
Dann sehe ich einen Gitarristen, dem ich folge.
Der Social Media, da ist jeden Tag eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Kriege ich jetzt irgendwelche viralen Witze angezeigt?
Viral bedeutet, dass sich etwas von Mensch zu Mensch weiterverbreitet.
Jimmy Kimmel Live hatte anscheinend Mariah Carey zu Gast, das sehe ich. Matthias Schweighöfer versteht zwischen zwei Autos.
Viral heißt natürlich, wenn Dinge exponentiell schnell geteilt werden.
Werbung.
Das erreicht in der Regel innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen und ist dann in der Regel nach 3 Tagen wieder vergessen.
Lukas Podolski bedankt sich für die Geburtstagswünsche.
Wenn es auch darum geht, wann wird etwas gesehen und wann wird etwas viral, dann musst du ja die Leute irgendwo an irgendeinem Punkt berühren.
Ja, ich komme vielleicht nachher nochmal rein. Das ist mir irgendwie alles zu unergiebig jetzt hier. Von daher, ich mache jetzt mal schnell aus.
Die Hitmaschine. Klicks in Zeiten der knappen Aufmerksamkeit.
A hit. What is a hit?
Ein Feature von Ina Plodroch und Simon Kampanz.
Die Überproduktion mit massiver kapitalistischer Gewalt.
Es war einmal das Internet. Ein Ort, an dem jeder Mensch zu einem Star werden kann. Ohne Mittelsmänner, ohne Sender oder große Konzerne, die im Hintergrund bestimmen, wer der nächste Popstar wird. Der demokratische Traum.
Du hast die Möglichkeit, über das Internet relativ schnell mit dem richtigen Song, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und ein bisschen Glück an die Öffentlichkeit zu geraten oder vielleicht sogar einen Hit zu landen.
So beginnt das Internet-Hit-Märchen.
Ja, das ist, sagen wir mal, die Geschichte, die Plattformen wie YouTube natürlich versprechen wollen.
Markus Beckedahl ist Chefredakteur von Netzpolitik.org, einem Online-Magazin zu digitalen Themen.
Du gibst uns deine Inhalte und möglicherweise bist du einer von denen, die dann durch die Decke gehen und deren Ruhm explodiert.
There are some pop stars that have come up on SoundCloud or were not attached to a major label who've been relatively successful.
Es gibt Popstars, die ohne großes Label über SoundCloud erfolgreich geworden sind.
Chance the Rapper and a lot of SoundCloud rappers.
Ein wahr gewordenes Internetmärchen. Chance the Rapper aus den USA. Während der Highschool war er noch Michael Jackson Fan. Seine Eltern haben zu Hause Jazz- und Gospelmusik aufgelegt. Das hat ihm gefallen, bis er eines Tages Through the Wire von Kanye West gehört hat. Dieser Song hat ihn so sehr beeindruckt, dass er sein letztes Jahr in der Highschool damit verbracht hat, sein erstes Mixtape, also Album, zu schreiben. Dann hat er es bei der Musikplattform SoundCloud hochgeladen. Ohne Label oder Vertrieb im Hintergrund.
Also es gibt eine ganze Menge Fälle von Künstlern, die es geschafft haben, über das Internet bekannt zu werden und über diese Popularität im Netz erst von Plattenfirmen entdeckt zu werden und die dadurch die traditionelle Herangehensweise auf den Kopf gestellt haben, nämlich dass du erstmal eine Plattenfirma brauchtest, um überhaupt von Medien wahrgenommen zu werden, um überhaupt Fans zu erreichen.
Chance the Rapper gewinnt 5 Jahre, nachdem er dieses erste Mixtape ins Netz gestellt hat, 3 Grammy Awards.
In der Regel mag das in Einzelfällen so passiert sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst, egal wie kreativ etwas ist, ohne finanzielle Hilfe zu einem viralen Star auf diesen Plattformen wird, ist doch schon sehr gering.
Doch es gibt die Ausnahmen. Chance the Rapper ist tatsächlich ein Indie geblieben. Er hat keinen Vertrag bei einem großen Label unterschrieben, sondern sorgt selbst dafür, dass sich seine Musik verbreitet. Dank des Internets ist das heute möglich, weil die Fans seine Songs in den sozialen Netzwerken am Anfang seiner Karriere, direkt nach der Highschool, geteilt haben. 'Cause she don't do the same drugs no more. Das ist der Grundgedanke des demokratischen Internets. Jeder Nutzer wird zum Sender. Die große Macht, was populär wird, verteilt sich auf viele Millionen Nutzer und liegt nicht länger bei den Labelchefs oder Radioredakteuren.
So,
Max, Anfang 30,
ein Stück zu Fuß gehen.
Lebt in einer deutschen Großstadt.
Eine willkommene Gelegenheit, mal wieder aufs Handy zu gucken.
Er nutzt Facebook, Instagram, Twitter. Am liebsten auf seinem Smartphone.
Es ist ja heute bei Social Media, geht das ja alles so ineinander über. E-Mail, Messenger, WhatsApp und Facebook. So, was gibt's Neues bei Instagram? Ja, es wird hier ein Posting von einer Abschlussproduktion des Neo-Magazins. Da sind ein paar Bekannte von mir drauf. Also bei Instagram ist ja immer maßgeblich irgendwie so Freundeskram. Und man scrollt hier so durch und bleibt irgendwie nicht so richtig irgendwo hängen.
Berlin-Schöneberg. In einem sogenannten Coworking-Space, in dem sich Startups und kleine Agenturen angesiedelt haben.
Am orangenen Eingang.
Ich hole dich mal eben ab, ja?
Ja, bis gleich.
Hier hat das Bohemian Browser Ballett ein paar Büroräume gemietet.
Ja? Ja, hallo.
Hallöchen, grüß dich, Christian, moin.
Hi.
Christian Brandes. Im Internet ist er durch seinen Blog Schlecki Silberstein bekannt geworden. Nun ist er Chefautor des Bohemian Browser Balletts. Ein Internet-Satire-Projekt von Funk, dem jungen Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet.
Unsere Brainstorms sind natürlich top secret.
Christian Brandes und sein Team arbeiten gerade an neuen Folgen ihres Satire-Projekts. Heute mal in der Sonne auf der Terrasse eines Cafés, direkt neben einer Baustelle.
Es geht einfach darum, dass wenn wir da halt einfach quatschen, dann werden da auch mal ein paar blöde Witze gerissen.
Und sowieso. Die Ideen für ihre kurzen Videos, die sie auf Facebook und YouTube veröffentlichen, sollen nicht verraten werden.
Ina. Hi.
Und die macht, ich sag mal, versuch mal mit einem Wort sein, du machst eine Reportage darüber, wie Viralphänomene oder wie das überhaupt gebaut wird. Irgendwelche viraleren Angelegenheiten.
Die Macher vom Bohemian Browser Ballett sind nicht nur darauf aus, dass sich ihre Videos viral im Netz verbreiten. Aber die Suche nach der großen, ungeteilten Aufmerksamkeit, dem viralen Hit, schwingt immer mit.
Als Frau Künast nach den Vorfällen
mit einigen ihrer kurzen Videos waren sie auch schon erfolgreich.
Wenn der Schuss wirklich notwendig war, war die Empörung natürlich groß.
Ja, das war ganz am Anfang bei unserem ersten viralen Video zum Beispiel.
Raphael Selter ist einer der Autoren beim Bohemian Browser Ballett.
Da gab es einen Tweet von Renate Künast dazu, dass ein Terrorist irgendwie, der Leute mit einer Axt angegriffen hat, erschossen wurde. Und sie hat gesagt, ja, hätte man den nicht kampfunfähig schießen können.
Im Juli 2016 war das. Der jugendliche Axttäter wurde auf der Flucht von einem Polizeisondereinsatzkommando erschossen, nachdem er 5 Bahnreisende verletzt hatte. Grünen-Politikerin Renate Künast fragte sich damals via Twitter:
Tragisch. Und wir hoffen für die Verletzten. Wieso konnte der Angreifer nicht angriffsunfähig geschossen werden? Fragen.
Und dann haben wir eben wirklich einen Tag später ein Video gemacht, so über Methoden, wie sich die Polizei vor Axtangriffen schützen kann, ohne denjenigen umzubringen.
Wir als Polizei sind dafür da, Menschenleben zu retten und nicht Menschenleben zu nehmen. Aus diesem Grund haben wir neue, non-letale Soft-Defense-Techniken entwickelt, mit denen wir Axtangriffen in Zukunft besser begegnen können.
Das war natürlich völlig übertrieben.
Im Notfall muss der Polizist handlungsfähig bleiben und sich auch körperlich zur Wehr setzen.
Hier empfiehlt sich der Wurf mit dem Stiefel als Ultima Ratio.
Und das ist auch innerhalb kürzester Zeit viral gegangen.
Gewalt kann nicht die Antwort auf Gewalt sein. Vielen Dank, Frau Künast, für eine Debatte, die wir endlich führen müssen.
Über 500.000 Aufrufe bei YouTube. Auf Facebook mehr als 3 Millionen Aufrufe, rund 30.000 Likes, über 50.000 Mal geteilt.
Also ich meine, Viralität ist ja nicht nur, dass es viele Leute sehen, sondern auch ein bisschen der Weg, wie es dahin kommt. Nämlich, dass eben Leute es ihren Freunden zeigen und die es wieder weiter verbreiten.
Ein Grund, warum es sich so gut verbreitet hat, war...
Ja, weil es eben ein Thema war. Also es war in den Talkshows zu der Zeit, es haben sich alle drüber aufgeregt, aber es hatte noch niemand wirklich dazu einen Gag gemacht.
Tagesaktualität. Ein Grund für die Viralität, meinen die Macher vom Bohemian Browser Ballett. Aber viel mehr wollen sie nicht verraten. Ihr Geheimnis, sagen sie.
Und deswegen sind immer alle Handys aus, gerade beim Ausdenken. Da wird nichts mitgeschnitten, außer das, was man sich quasi im Kopf recordet.
Also, ich mach's jetzt aus.
Die Verbreitung von Musik, Filmen, Videos oder Ideen hat sich durch das Internet verändert. Es sind nicht mehr bloß Radiosender, Fernsehanstalten und Zeitungen, die Informationen verbreiten. Im Netz wird jeder Nutzer zum potenziellen Sender, wenn er in den sozialen Netzwerken ein Video mit seinen Freunden teilt oder selbst eines hochlädt. Viralität ist zum wichtigen Verbreitungsmechanismus geworden.
In der Epidemiologie bedeutet Viralität etwas sehr Spezifisches.
Derek Thompson.
Nämlich, ich bin krank und stecke einige andere an und die stecken wieder andere an und so weiter und so weiter. Und manchmal verbreiten sich auch Informationen von Mensch zu Mensch, wie ein Gerücht in der Schule.
Wenn ihr über Informationen sprecht, sometimes information spreads purely person to person, like say a rumor in high school.
Dass die Nutzer hängen bleiben, wollen die viralen Videos erreichen. Also die Aufmerksamkeit und Klicks der User.
Was kann man noch gucken? Was sagt denn Instagram?
Max hat wieder sein Smartphone aus der Tasche geholt.
Ah, Jennifer ist jetzt in Japan angekommen. Sehe ich auch. Und Paul hat was Neues aus England. Oh, und das ist das Model, was ich auf Rock am Ring kennengelernt habe. Die hat sich anscheinend Herzchen angemalt. Ansonsten gibt es hier in New York irgendwelche Speisekarten zu sehen und WordPress-Foto habe ich auch schon mal gesehen.
Berlin-Schöneberg, das Autorentreffen des Bohemian Browser Balletts im Café direkt neben der Baustelle.
Es ist schon so, dass im Internet es wichtig ist, also dass man die Leute reinzieht in den Sketch.
Werden eure Videos dann in der Regel zu Ende geschaut?
Betriebsgeheimnis. Im Internet wird nicht zu Ende geschaut. Das ist eine eiserne Regel. Das Gute, wenn man im Internet arbeitet, dann kriegt man ja für alles Statistiken. Das gibt es im Fernsehen nicht. Und unsere Statistiken sagen, oder alle Statistiken sagen, wenn man zum Beispiel auf Facebook ein Video präsentiert, dann verringert sich die sogenannte Watchtime, also wie lange jemand diesen Clip überhaupt schaut, mit dem Alter. Also 14-Jährige sind irgendwie in der Lage, nach 3 Sekunden schon zu entscheiden, ob sie den Clip mögen, der insgesamt 1,5 Minuten dauert. Aber bilden sich dann auch ein Urteil und teilen das Ganze dann auch. Und je älter die Menschen werden, desto länger schauen sie zu. Das ist so eine alte Faustformel. Nee, das auch nicht. Aber schon auch mal eine Minute. Es ist ja Facebook. Der Fernseher ist ein Fernseher, das Kino ist ein Kino. Aber wenn einer was auf Facebook schaut, dann hat er ja parallel noch Nachrichtentool offen. Dann hat er seine Mails wahrscheinlich noch links unten. Oben und unten drüber sind auch schon wieder andere Clips und Nachrichten. Das heißt, da konzentriert man sich auch ganz anders. Also muss alles viel, viel schneller gehen.
Wie also herausstechen aus der Masse? Schon das erste virale Video überhaupt war kurz, aber aus völlig anderen Gründen.
Also die ersten viralen Videos hatten natürlich das Problem, dass damals
Markus Beckedahl
nur wenige Menschen in der Lage waren, aufgrund mangelnder Bandbreite, sie sich auch im Internet anschauen zu können.
Der Videoclip Bad Day.mpeg ist 27 Sekunden lang und aus dem Jahr 1997. Ein Mann sitzt vor seinem Computer, haut auf den Bildschirm, wird noch wütender und kloppt mit der Tastatur auf den Bildschirm ein, bis alles zu Boden fällt und er noch mit den Füßen drauftritt.
Studien zeigen, dass Nutzer am liebsten lustige Inhalte teilen.
Ein Klassiker: Katzenvideos.
Und es gibt natürlich die Videos, die viral gehen, weil alle diese Katzen so süß finden.
Markus Beckedahl, der Chefredakteur von netzpolitik.org.
Es gibt auch noch die Ad-Hoc-Videos. Das heißt, jemand hält zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment eine Kamera hoch und hat etwa die süßen Katzen oder sonst etwas, was halt emotional sehr viele Menschen erreicht, weswegen geteilt wird. Und es gibt natürlich die Überproduktionen, die dann fast schon Blockbuster sind, die mit massiver kapitalistischer Gewalt quasi in den Netzwerken verteilt werden.
Paul Ripke hat anscheinend irgendjemanden zu Gast, den ich nicht kenne. Natürlich gucke ich mir das alles ohne Ton an, weil der Ton jetzt irgendwie eh aus ist und ich bis gerade noch Radio gehört habe. Okay. War nicht so lustig. Christian Lindner, dem ich aus unerfindlichen Gründen folge.
Vermutlich, weil der FDP-Politiker Christian Lindner 2017 mit seiner Wahlkampfkampagne einen Viralhit gelandet hat.
An der Stelle auch mal nicht mehr folgen.
Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist?
Das war ja für den Landtagswahlkampagne in Nordrhein-Westfalen.
Matthias Storath ist Kreativchef der Digitalagentur Heimat aus Berlin. Er hat die Kampagne konzipiert.
Da haben wir diesen Film gemacht mit Christian Lindner, mit ganz vielen Schwarz-Weiß-Fotos aus seinem Leben.
Da schickt dir niemand eine SMS und sagt, das war richtig, das hast du gut gemacht. Da explodieren die Kommentare. Jetzt drehen sie durch. Idioten, ganz falscher Weg, wer soll das wählen?
Der Politiker Lindner steht vor einer Wurstbude und sitzt halb schräg hinten im Auto und tippt auf seinem Smartphone rum.
Was habt ihr euch dabei gedacht?
Vor allem die Ästhetik und Anmutung des kurzen Clips unterscheidet sich von herkömmlichen Wahlkampffilmchen. Die Umsetzung und die Idee waren also neu. Ein Grund, warum es sich so gut verbreitet hat.
Der Film selbst, der ist für eine Landtagswahl zwar sensationell geklickt worden, über 1 Million Mal. Das ist natürlich aber für einen wirklichen Viralfilm relativ wenig. Aber was wirklich viral gegangen ist, ist dann zum Beispiel ein einziges Foto aus diesem Film, wo Christian Lindner im T-Shirt da sitzt.
Viralität heißt über 20 Jahre nach dem ersten Viralhit nicht mehr, dass ein Video möglichst oft angeklickt wird. Heute geht es um etwas völlig anderes.
Zum Thema Viralität. Wölfe. Anscheinend haben wir in Deutschland momentan ein Wolf-Problem. So oft, wie ich in letzter Zeit irgendwelche Wölfe bei mir im Feed sehe, müsste man eigentlich minütlich damit rechnen, dass irgendwo mal einer steht.
A hit. What is a hit?
Ein Hit? Was ist ein Hit?
Derek Thompson, Autor des Buches Hitmakers.
Ein Hit ist ein kulturelles Produkt mit kommerziellem Erfolg. Aber es gibt viele Wege, wie ein kulturelles Produkt erfolgreich werden kann. Auch ohne, dass es Geld einspielt. Denn im Netz wird mit vielen Videos oder Songs überhaupt kein Geld verdient.
Aber wie wird ein Hit zum Hit?
One of the interesting things that we're seeing happen right now is that for a long time in the 20th century,
im 20. Jahrhundert hatten wir für eine sehr lange Zeit nur wenige Fernseh- oder Radiosender. Durch diese Knappheit konnten große Unternehmen und Sender kontrollieren, wie sich Informationen verbreitet haben. Sie konnten entscheiden, was populär wird und was nicht.
And as a result, they could often dictate popularity.
Ein Hit hat immer einen musikalischen Konsens, weil er möglichst viele Leute anspricht.
Daniel Finke, Streaming-Manager bei Sony Music Columbia. Vorher war er Musikchef des Privatradiosenders Energy. Den Konsens haben die Hitradios schon früher nicht dem Zufall überlassen.
Früher hat man als Label eine Single veröffentlicht, indem man sie ans Radio gegeben hat. Also man hat sie erstmal ans Radio gegeben. Dann hat man dem Radio irgendwie 6 Wochen, 8 Wochen Vorlauf gegeben, um diese Single mal bekannt zu spielen. Und dann hat man die Single veröffentlicht oder hat vielleicht gleich das Album dazu veröffentlicht.
They could decide, for example, in the music business, that they wanted a certain song to be big.
Labels konnten entscheiden, welchen Song sie groß machen wollten.
Radios und Labels haben die Hits bestimmt, aber nie unabhängig vom Hörer.
Ich setze mir jetzt den Kopfhörer auf, bekomme jetzt eine Telefonnummer.
Ein Marktforschungsinstitut in Köln. Für das Jugendradio eines öffentlich-rechtlichen Radiosenders ruft Benjamin Platzen einen möglichen Hörer an.
Guten Tag, wir führen für ein bekanntes Radioprogramm eine Umfrage zur Bekanntheit und Beliebtheit von Musiktiteln durch. Darf ich Sie fragen, ob Sie Zeit und Lust haben, an dieser Befragung teilzunehmen? Das Ganze würde circa 15 bis 20 Minuten dauern.
15 bis 20 Minuten? Ja, können wir machen, gerne.
Aus Datenschutzgründen ist das Gespräch von Benjamin Platzen mit dem Autor dieser Sendung simuliert.
Jetzt hätte ich gerne Ihre Meinung zu einer Reihe von einzelnen Musiktiteln erfahren. Dazu spiele ich Ihnen jetzt jeweils einen kurzen Ausschnitt dieser Titel vor und stelle Ihnen dann im Anschluss dazu 3 Fragen zu den einzelnen Titeln.
Alles klar.
Hier kommt der erste Titel.
I've been feeling it since 1966.
Die erste Frage dazu, haben Sie den Titel schon mal gehört?
Mir kommt die Melodie bekannt vor, aber nicht der Titel, nee, nicht der Song.
Okay. Welche der folgenden Aussagen würde Ihnen am ehesten spontan durch den Kopf gehen? Diesen Titel möchte ich öfter hören, diesen Titel möchte ich weniger hören oder dieser Titel wird genau richtig gespielt?
Den kann man schon oft öfters hören.
Wenn Sie also der Meinung sind, dass Sie sich an dem Titel satt gehört haben, dann antworten Sie bitte mit Ja, ansonsten mit Nein.
Nein.
Immer wieder muss der Angerufene sagen, welcher Song ihm gefällt, welchen er kennt, welcher ihn nervt. Alle zwei Wochen führt das Institut diese Umfragen am Telefon durch. Selbst wenn es anachronistisch wirkt, auch heute noch.
Es wird keinen Titel geben, der in den Charts auf Platz 20 einsteigt, sich über 3-4 Wochen langsam nach oben arbeitet, den wir nicht im Test drin hatten.
Es wurde in den USA halt relativ früh entdeckt, dass es für die Werbekunden sehr vielversprechend ist, wenn ein Radioprogramm, so hat man das genannt, formatiert wird.
Sabine Haas ist die Geschäftsführerin des Forschungsinstituts.
Das heißt, es wird von morgens bis abends verbindlich in gleicher Struktur angeboten, um, das war das Ziel, immer die gleichen Zielgruppen anzusprechen. Das ist natürlich auch irgendwann zur Hörgewohnheit geworden, dass man das so kennt. Und die Privatsender haben es natürlich sofort auch nachgemacht, was da in den USA vorgemacht wurde. Das war natürlich auch sehr erfolgreich, weil man als Jugendlicher oder als älterer Hörer genau wusste, bei der Welle kriege ich mein Programm. Und das war auch dann die erste Welle, die man eingeschaltet hat.
Wir sind im Moment dabei, umzuziehen. Entsprechend haben wir unser Archiv auch einmal aufgeräumt. Und weil ich halt hier für die Musiktitelforschung zuständig bin, wurde mir auch die WDR-Musikstudie mit der Umfrage unter Radiohörern von 1984 wieder auf den Schreibtisch gelegt.
Also wir sehen hier Schreibmaschinen, Ziffern.
Über 30 Jahre später wertet Benjamin Platzen die Daten natürlich am Computer aus.
Also wir sehen hier Titel dabei, die in 2017 schon mit dabei waren, die jetzt noch getestet werden. Da halt mit Verlaufsgrafiken, mit einfachen Übersichtstabellen.
Am wichtigsten ist aber eine Kategorie.
Bekanntheit und Gefallen sind die primären Daten und es wird halt auch im zweiten Schritt dann geschaut, sollte dieser Titel häufiger gespielt werden, beziehungsweise sollte man den irgendwann doch mal aus der Hot Rotation rausnehmen.
Ja, das heißt, da oben haben wir jetzt zum Beispiel den Ed Sheeran und Eminem Song, River, und da sehen wir jetzt 96% der Leute kennen den zum Beispiel.
Ja, genau, 96% ist schon ein sehr, sehr hoher Wert. Was wir hier auch sehen, ist, dass auch über alle unsere internen Vergleichsgruppen die Bekanntheit gleich hoch ist.
Also alles, was unbekannt ist, gefällt nicht.
We do like new songs, but we like new songs that sound like old songs that we already like.
Menschen mögen neue Songs, aber nur solche, die wie alte klingen. Wie solche, die sie schon kennen.
And one of the most elegant summaries of this concept.
Die beste Zusammenfassung dieses Konzepts stammt vom Designer Raymond Loewy.
It's an industrial designer named Raymond Loewy.
Der Industriedesigner hat das Lucky Strike Logo, die erste Raumstation der NASA oder die ersten Fernbusse und Züge entworfen.
I mean, this guy just designed the entire 1950s of American life.
Dieser Mann hat ungefähr die gesamten 1950er Jahre des amerikanischen Lifestyles gestaltet und seine Erkenntnisse aus der Psychologie unter dem Titel Die Maya-Schwelle zusammengefasst.
M-A-Y-A.
Das Neueste, das gerade noch akzeptiert wird.
Most advanced yet acceptable.
Diese Theorie besagt, dass Menschen sich von zwei Kräften angezogen fühlen. Sie wollen das Neue entdecken, fühlen sich aber auch beim Alten und Bekannten wohl.
Genau darauf verlässt sich seit jeher das Musikprogramm der Formatradiostation.
Es gibt Radiosender, die vertrauen zu 100% auf ihre Zahlen, auf ihre Callouts und sagen, wenn mein Hörer das sagt, dann ist das so.
Daniel Finke, der Streaming-Manager bei Sony Music Columbia, der als ehemaliger Musikchef des Privatradiosenders Energy auch die Seite der Radiosender gut kennt.
Uns gibt Radiosender, die sagen, ja, das ist ein nützliches Tool, aber es ist auch nur ein Tool. Das, was ein ausgebildeter Musikredakteur, der meinen Markt und mein Format und meine Hörer kennt, das, was der da einbringt, ist bis zu einem gewissen Prozentsatz genauso wertvoll.
Um einen Hit zu landen, war das Radio für sehr lange Zeit unverzichtbar.
Das ist dann das Internet geworden, das ist jetzt Streaming. Die Musikindustrie hat damals gedacht und vielleicht auch gehofft, dass der Streaming-Konsument musikinteressierter ist und mehr darauf aus ist, neue Musik zu entdecken. Das ist aber nicht der Fall. Der durchschnittliche Streaming-Nutzer konsumiert genauso Charts bei Spotify oder im Streaming, wie er das im Radio auch tut.
Haben das Internet und das Musikstreaming deshalb das Radio bald abgelöst? Können die Streaming-Dienste endlich den exakten Geschmack der Massen treffen, also das, was die Formatradiosender seit jeher anstreben?
Genau,
hallo.
Schön, dich kennenzulernen.
Danke, dass ich
komme. Ja, ja. Romina Halewatt ist Pressesprecherin von Deezer. Es ist ein Streaming-Anbieter neben Spotify und Apple Music, die den Markt beherrschen. Ein Konkurrent von YouTube Music oder Napster.
Genau, und hier sitzt einmal unser Ad-Sales-Team.
Das helle Großraumbüro in zwei ehemaligen Wohnungen liegt in Berlin-Mitte.
Und da hinten ist unser Editorial-Team.
Editorial heißt?
Musikredaktion, ja. Genau. Die sitzen da immer, machen fleißig Playlisten und hören ganz viel Musik.
Musikstreaming gehört mittlerweile neben dem Radio zum wichtigsten Verbreitungskanal für Musik. Der deutsche Musikmarkt hat im ersten Halbjahr 2018 knapp 48% mit Musikstreaming umgesetzt. Laut einer Studie des Digitalverbandes Bitkom streamen 7 von 10 Internetnutzern zumindest hin und wieder Musik bei einer der Plattformen. Mit nur einem Klick können Nutzer nahezu jeden Song der Musikgeschichte anhören.
Eine Bürohälfte hier in dem Büro. Hallo. Das ist schon die Simone.
Simone Schiebor ist Musikredakteurin bei Deezer.
Unser Haupt-Playlisting-Tag ist eigentlich der Freitag, weil da die neuen Sachen rauskommen oder die neuen Titel.
Gemeinsam mit Richard Wernicke stellt sie jede Woche etwa 25 Playlisten zusammen. Neben den Endlos-Playlisten, die einen Algorithmus auf jeden Nutzer zuschneidet, sind die kuratierten Playlisten das Herz jedes Streamingdienstes.
Zusätzlich ist es unsere Aufgabe, anhand der Playlist die Nutzer ein wenig zu leiten, weil sie ansonsten wahrscheinlich von diesem Überangebot auch völlig überfordert werden.
Das heißt, freitags verbringe ich eigentlich die ganze Zeit damit, neue Musik zu hören und zu gucken, in welche Playlisten sie passen.
Zum Beispiel die Rap-Playlist. Simone sitzt vor 2 großen Bildschirmen, hat mindestens 20 Tabs in ihrem Browser geöffnet und sucht sich aus, welche Songs ganz oben in der Rap-Playlist landen. Die hat fast 270.000 Nutzer, die regelmäßig die Songs auf der Playlist in der Reihenfolge, die Simone gewählt hat, hören. Deshalb funktioniert Streaming ein bisschen wie Radio. Musikredakteure empfehlen dem Hörer Songs. Playlisten wie Rap Caviar beim Streamingdienst Spotify haben fast 10 Millionen Abonnenten. Das heißt, der Song, der ganz oben in dieser Wiedergabeliste steht, den hören viele Menschen.
Könnt ihr einen Song zu einem Hit machen?
Wir können als Deezer unterstützend eingreifen, maßen es aber nicht an zu sagen, wir alleine können einen Song zum Hit machen.
Wenn man alle Streamingdienste zusammennimmt und sie gegen das Radio ausspielt, können die Streamingdienste das dann?
Es ist Spekulation. Das Radio ist für uns kein Feind.
Ich glaube, dass wir einfach mehr Daten zur Verfügung haben. Also, dass wir halt sehen, wann oder dass ein Song geskippt wird. Beim Radio hörst du es ja nicht, wann die Leute abschalten.
Was die Formatradios seit Jahrzehnten in den sogenannten Call-Outs, den Hörerbefragungen per Telefon, versuchen herauszufinden, wissen die Streamingdienste also ganz genau. Simone Schiebor kann sehen, wann die Deezer-Nutzer einen Song weiterskippen, also den nächsten Song starten. Oder wenn sie einen Song immer und immer wieder anhören.
Freitags werden die neuen Songs reingetan in die Playlist und dann gucke ich mir in der darauffolgenden Woche an, wie gut die performt haben. Wie oft wurden die gestreamt und wie oft wurden die geskippt.
Indirekt bestimmen also die Nutzer, was auf den Playlisten landet und bleibt. Heißt das denn aber auch, dass in der Streaming-Welt die Major-Labels Sony, Universal und Warner Music weniger Macht haben, also nicht mehr so stark entscheiden können, wer als Sängerin oder Band erfolgreich wird? Bürowechsel bei Deezer. Simone packt ihren Laptop unter den Arm und geht in einen kleinen Besprechungsraum.
Und zwar habe ich jetzt gleich meinen wöchentlichen Call mit Universal. Und da werden ein paar Vertreter der Universal-Labels auf der anderen Seite sitzen und mir erzählen, was ihre Prios für diesen Freitag sind. Also was rauskommt und was ich wissen muss.
Sie hat nun eine Excel-Tabelle geöffnet, um sich die Prios der Labels zu notieren.
Genau, und das machen wir halt einmal pro Woche. Hallo?
Simone, hallo.
Hi.
Na?
Na?
Da bist du ja.
Der Mann vom Major-Label-Vertrieb stellt ihr nun vor, welche Songs er für besonders wichtig hält.
Dann leg mal los.
Mhm. Und Simone Schieber tippt mit.
Ui, okay.
Die Auswahl, wer am Ende weit oben auf der Playlist landet, trifft sie. Aber ein Song, der hier vorgestellt wird, hat natürlich größere Chancen als einer, der komplett ohne großen professionellen Vertrieb auskommt.
Und auch eine Single?
Um sich alle neuen Songs anzuhören, die auf YouTube, Soundcloud oder Bandcamp hochgeladen werden von den Musikern selbst, dafür hat sie kaum Zeit.
Mhm.
Sie muss auf die Vorauswahl der Labels setzen.
Die hören das wahrscheinlich über eure Kollegen dann auf internationaler Ebene.
Welcher Musiker oder welche Musikerin ganz oben auf der Playlist landet, hängt auch von anderen Faktoren ab. Ein Beispiel. Dieser fördert die Rapperin Unique in einem Nachwuchsprogramm.
Da geht es so ein bisschen darum, also dieser Next ist schon so ausgelegt, dass es so ein partnerschaftliches Programm ist. Also wir unterstützen sie, aber sie gibt uns quasi auch Social-Liebe zurück.
Simone Schieber würde sie auf den ersten Platz der Playlist nehmen und ein Foto von ihr als Cover der Playlist. Aber nur, wenn im Gegenzug zu prominenten Playlistenplatzierung die Künstlerin einen Link zur Playlist über die sozialen Netzwerke teilt. Also für den Streamingdienst wirkt.
Und das hängt alles gerade so ein bisschen noch in der Luft. Die haben auch gefragt, was wir auf unserer Seite für dieses Album machen.
Das heißt, jetzt hörst du das an und dann guckst du?
Genau. Entweder höre ich das jetzt schon mal an, in der Regel versuche ich dann schon über die Woche hinweg die Sachen anzuhören und mir schon Notizen zu machen und zu sagen, ja, das kann in die Playlist, das kann in die, das ist gut, das ist nicht so gut oder das ist schnell, das ist langsam.
Und hörst du raus, was ein Hit werden könnte?
ja, ich müsste jetzt natürlich total selbstbewusst sagen, klar. ja, ich glaube, man entwickelt so ein bisschen so ein Gespür dafür, was eher hittig ist und was nicht so hittig ist.
Was ist diese Woche hittig?
Es ist tatsächlich so, dass der Name schon für was sprechen und ich glaube, die Ed Sheeran-Single wird funktionieren, weil Ed Sheeran immer funktioniert so, oder häufig.
Für den richtigen Hit benötigen die Labels und Musiker Radio und Streaming. Auch heute noch.
Also in erster Linie sind wir eine Plattform. Die Auswahl an Musiktiteln machen wir deswegen, weil wir den Nutzer an die Hand nehmen und ihm Sachen zeigen, von denen wir denken, dass sie gut sind und dass sie ihn interessieren könnten. Dazu gehören auch Newcomer, gerade in dieser Zeit, wo wahnsinnig viel Musik veröffentlicht wird, weil natürlich auch die Produktionsbedingungen sich ja völlig verändert haben. Durch dieses Überangebot an Musik ist es noch mal viel wichtiger, auch Künstler, von denen wir sagen, okay, die solltest du hören, die solltest du entdecken, diese also dann auch nach vorne zu stellen.
Es gibt zwar ab und zu Hits, die kein Label oder Vertrieb ausgewählt haben, sondern die einfach durch die Nutzer immer erfolgreicher werden. Aber das bleiben die Ausnahmen. Der Nutzer hat nur eine Pseudomacht.
I think it's important to point out that in an age where distribution is fragmented.
Selbst in einer Zeit, in der die Verbreitung und der Vertrieb von kulturellen Produkten so vielfältig ist, braucht es noch eine Verbreitungs- und Marketingstrategie.
It still is important to have a distribution strategy, to have a marketing strategy.
Derek Thompson, der amerikanische Journalist.
I still think that distribution matters.
Vertrieb und Verbreitung sind immer noch total wichtig. Im viralen Zeitalter denken viele, wenn ein Song catchy genug ist, dann wird er sich schon verbreiten.
If you make something that is catchy enough, that it will simply distribute itself.
Am 20. September 2011 veröffentlicht die Sängerin Carly Rae Jepsen ihre EP Curiosity in ihrem Heimatland Kanada. Daraus ist auch die Single Call Me Maybe.
And so when explaining the success of a cultural product like a song, like Call Me Maybe, it makes a lot of sense.
Bei der Erklärung, warum ein Song wie Call Me Maybe so erfolgreich wurde, reicht es nicht aus, nur zu sagen, dass der Refrain großartig ist und Carly Rae Jepsen so eine talentierte Sängerin ist.
But in cultural markets, content is of course important, but distribution is just as important.
Der Inhalt ist natürlich wichtig. Aber Verbreitung spielt genauso eine Rolle.
Someone might have said, watching Call Me Maybe bloom from a unpopular song to a relatively popular song to a world-conquering hit.
Irgendwer hat bestimmt gesagt, Call Me Maybe entwickelt sich von einem unbekannten Song zu einem Welthit. Der Song geht viral.
They might have said, wow, Call Me Maybe is going viral. I'm sure it was said many, many times.
Aber eigentlich ist es bei dem Song ganz anders gelaufen. Die Popularität ist nämlich in einem bestimmten Moment extrem gestiegen.
It had a sudden explosion in popularity.
Im Dezember 2011 reist der Popstar Justin Bieber nach Kanada, hört den Song im Radio und twittert an seine 107 Millionen Follower:
Call Me Maybe von Carly Rae Jepsen ist wahrscheinlich der größte Ohrwurm, den ich jemals gehört habe.
So clearly that video benefited from a broadcast moment.
Call Me Maybe hat sich also nicht viral von Nutzer zu Nutzer verbreitet, sondern dadurch, dass der kanadische Popstar Justin Bieber das Video bei Twitter gepostet hat und viele seiner über 100 Millionen Follower sich deshalb den Song angehört haben.
Popularity used to be dictated top down. Gatekeepers used to have a lot more power.
Mittelsmänner, Plattenfirmen und Radiosender haben die Popularität von kulturellen Produkten bestimmt. Sie konnten entscheiden, was das Publikum mögen wird.
And now I think taste and popularity is a little bit more chaotic because it's more bottom up.
Heute sind Geschmack und Popularität viel chaotischer und mehr von unten, von der Gesellschaft mitbestimmt. Und von Influencern wie Justin Bieber.
He's not a company, he's not a studio, he's not a label.
Er ist keine Plattenfirma und kein Radiosender, sondern ein Star, der andere Musiker bekannt machen kann.
Berühmte Social-Media-Nutzer wie Justin Bieber oder Jan Böhmermann haben mehr Follower als jeder Radiosender oder Streamingdienst.
I think that virality
Viralität ist also eigentlich ein Mythos. Es wird so oft behauptet, irgendwas hat sich viral verbreitet, auch wenn es überhaupt nicht so ist.
We tend to say, oh, it just went viral.
Das nervt mich einfach, weil das nämlich typisch Social Media in der schlechtesten Art ist. Hier geht es gar nicht mehr um Inhalte, sondern nur noch um so verspieltes Mitmachtheater. Und das nervt mich. Ja?
Damit sich Videos, Ideen oder Songs wirklich viral verbreiten, müssen Millionen Nutzer diese in den sozialen Netzwerken teilen. Reicht es aber auch, einfach nur spannende und neue Inhalte zu erstellen? Dann wird sich der Clip schon verbreiten.
Okay, ich hab's jetzt mal angemacht.
Das Autorenteam vom Bohemian Browser Ballett in Berlin-Schöneberg arbeitet weiter an seinen Satirefolgen.
Wir haben gebrainstormt zu bestimmten Themen und so ein bisschen schon mal Clip-Ideen erarbeitet und die gesammelt.
Okay, und ich durfte nicht mitschneiden, warum?
Naja, also natürlich sind die Ideen das Kernstück unseres Produktes und daher natürlich einem erhöhten Schutz unterworfen.
Und der andere Aspekt war ja auch ein bisschen, das war jetzt gerade hier nicht so Thema, aber wenn es so darum geht, okay, wie entsteht denn so eine Viralität, also so ein Erfolg, das war auch so, ja, da zu viel wollt ihr auch nicht verraten.
Die Coca-Cola Company gibt ja auch nicht die Rezeptur von Coca-Cola raus. Es gibt nicht Schema F, auch wir haben jetzt kein Medikament für Viralität entwickelt und ein Patent angemeldet, aber wir haben ein Gefühl entwickelt und wir wissen ungefähr, wann was wie zündet und diese Mechanik geben wir natürlich nicht preis.
Wie muss so ein virales Video gestrickt sein?
Why do people share certain items, certain pieces of content online versus others?
Warum teilen Nutzer das eine Video und das andere nicht?
Das Ziel ist ja, dass wir vor allen Dingen dadurch, dass wir ja eigentlich ein Online-Format sind, versuchen wir eigentlich einen Beitrag bzw. eine Perspektive in den Raum zu stellen, mit der sich Leute identifizieren können.
Sharing in real life, in the physical world, means giving something up.
Im realen Leben bedeutet Teilen etwas aufzugeben. Wenn ich eine Decke teile, habe ich weniger von dieser Decke. Online heißt es aber nicht, dass ich etwas opfere. Im Gegenteil, es verstärkt sich.
And therefore it is much more like just talking, really, than sacrificing.
Ich habe vor ein paar Tagen so ein Video geteilt und einen Geburtstagsgruß auch geschickt und da gibt es immer noch Reaktionen drauf. Da sehe ich mir, aha, Da hat Simon jetzt irgendwie auch drauf reagiert, das ist ja schön.
And so sometimes I think when we share videos or articles online,
wenn Nutzer ein Video oder einen Artikel online teilen, dann wollen sie etwas über sich selbst erzählen. Are a piece of our
identity. Ja, Likes zählen ist eigentlich das, was man bei Social Media macht. Wenn man dann an so Tagen wie heute mal tatsächlich mal was gepostet hat, ist natürlich der Grund, warum man dann sich einloggt, natürlich auch hauptsächlich zu zählen, was gibt's Neues, wie sehr wurde man abgeliked. Wichtiger Faktor bei Social Media.
It means that you should make products that, when they are shared, make the sharer look really good.
Inhalte, durch die Nutzer moralisch gut dastehen, verbreiten sich schneller und öfter. Artikel, über die sich Nutzer moralisch entrüsten können, funktionieren einfach gut. Es gibt Studien, die zeigen, dass sich Empörung online besser verbreitet, weil es den Sharer, also den Nutzer, als moralische Instanz darstellt. Wenn ich also einen Artikel poste, der sagt, hört auf, Hühnchen zu essen oder Donald Trump ist schlecht, dann will ich zeigen, wie moralisch ich bin.
Wenn
Nutzer Videos, Fotos, Artikel teilen, geht es aber nicht nur darum, dass diese lustig sind oder den Nutzer moralisch gut dastehen lassen. Manchmal geht es auch einfach nur ums Geld.
Es gibt natürlich die Überproduktionen, die dann fast schon Blockbuster sind, die mit massiver kapitalistischer Gewalt quasi in den Netzwerken verteilt werden.
Wenn eine Digitalagentur Facebook und YouTube Geld zahlt, dann sehen die Nutzer auf den Plattformen ihr Video häufiger. Wenn die Agentur dann noch ein paar Influencer dafür bezahlt, dass sie zum Beispiel das neue Werbevideo einer Supermarktkette teilen, dann ist die Popularität im Netz erkauft.
So, das reicht jetzt mal wieder.
Ein Schnitzel unten. Oder 17,90 bitte.
Berlin-Schöneberg. Das Autorenteam vom Bohemian Browser Ballett hat gerade Mittagspause gemacht.
Was passiert jetzt gleich? Mögt ihr mir das sagen?
Wir werden jetzt gleich die Runde 2 in unserem Brainstorm eröffnen. Themen in den Raum werfen, diskutieren, zerkauen, verwerfen, verfeinern und später dann eventuell ausformulieren und in ein drehfertiges Skript zu gießen.
Es gibt ja nicht nur Videos im Netz, sondern es gibt auch irgendwie so Aktionen. Die haben ja auch andere Shows in letzter Zeit gemacht, wie eben, wie hieß der, Vera Fake. Genau, Vera genau, Fake. Solche Geschichten. Ist das auch was, wie eine große Viralität entstehen kann?
Also Aktionen, so wie zum Beispiel so Waru-Fake oder Vera-Fake, die man ja kennt, die haben natürlich eine ganz andere virale Komponente, weil das sind halt klassische Pressethemen im Prinzip. Also da hat man dann eben den Vorteil, dass man möglicherweise jetzt für ein gesondertes Video jetzt gar nicht mal so sehr darauf achtet, wie oft wird das gesehen, sondern dann ist eigentlich eher der Fokus drauf, wie viele Leute reden drüber. Insofern sind Aktionen immer auch dankbar, wenn man Viralität dann nicht daran misst, wie viele Views jetzt irgendwie anfallen, sondern überhaupt, wie oft eine Berichterstattung darüber stattfindet.
Um es aus den sozialen Netzwerken heraus in die analoge Presselandschaft zu schaffen, um noch mehr Menschen zu erreichen. Denn darum scheint es heute zu gehen. Viral im Netz zu sein, aber auch raus aus dem Netz. Beim Treffen im Sommer ahnen die Macher des Bohemian Browser Balletts noch nicht, dass sie es auch bald raus aus dem Netz schaffen würden.
Ja, ich habe heute was gepostet. Da gucke ich natürlich auch immer, ob es neue Likes gibt. Gibt es natürlich. 15 Personen gefällt dein Beitrag. Da wird natürlich immer fleißig Likes gezählt. Ne?
Es gibt schon Videos, die Teilöffentlichkeiten verbinden, die halt für wenige Tage quasi nochmal für viele Menschen so ein Wetten-das-Feeling schaffen, wo dann klar ist, mit den meisten Menschen, die auch schon im Netz sind, die also zumindest ein Smartphone besitzen, kann man sich halt über dieses eine Video unterhalten, weil ähnlich wie früher montags die meisten Wetten das gesehen hatten.
So wie beim Vera-Fake von Jan Böhmermanns Fernsehsendung Neo Magazin Royal.
Ich habe in den letzten 4 Wochen viel nachgedacht über eine Frau, ja, eine ganz spezielle Frau, über eine wichtige, mächtige Frau.
Jan Böhmermann spricht von Vera Intveen, der Moderatorin der Sendung Schwiegertochter gesucht. Diese mächtige Frau hat Böhmermann in seiner Fernsehsendung mit dem Vera-Fake reingelegt.
Wir haben RTL zum 10. Geburtstag von Schwiegertochter gesucht, ein Geschenk gemacht, das sie nie, 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 niemals wieder vergessen werden. Der feuchte Traum eines jeden RTL-Redakteurs, der perfekte Schwiegersohn.
Ich bin der Robin, ich bin 21 Jahre und komme aus dem Ruhrgebiet.
Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal hat 2016 einen Kandidaten beim RTL-Format Schwiegertochter gesucht, eingeschleust und damit die fragwürdigen Praktiken des Senders vorgeführt, solche Sendungen zu produzieren.
Ich interessiere mich für Reptilien.
Regel Nummer 2, man braucht eine Assi-Wohnung.
33 Schildkrötenfiguren, ein paar Bierflaschen, zack, fertig.
Früher gingen Filme viral. Also gibt es heute auch immer noch und heute sind es dann doch oft Ideen.
Das Video zum Vera-Fake wurde 8 Millionen Mal angeschaut. Nur diese View-Zahlen zählen, reicht aber nicht, meint Matthias Storath von der Digitalagentur Heimat in Berlin.
Eine Idee ist nur dann wirklich viral, wenn es eben die soziale Netzwerke verlässt. Also das heißt, auch in den Mainstream-Medien besprochen wird und dann kann man wirklich sagen, das ist ein Viralerfolg. Sonst, in Social Media, da ist jeden Tag eine andere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Dass die View-Zahlen als Wert genommen werden, kommt aus einer Zeit, in der sie tatsächlich ein Wert waren. Heutzutage kann ich jede View-Zahl tunen, indem ich mehr oder weniger Geld investiere. Was aber wirklich dann schon wert ist, wenn Medien darüber berichten, wenn kommentiert wird. Also Kommentare kann man relativ wenig forcieren, also eigentlich gar nicht.
Drei Monate nach dem Treffen im Berliner Café hat es das Bohemian Browser Ballett auch raus aus dem Netz geschafft.
Die AfD hat uns da auf jeden Fall unglaublich viel Reichweite beschert in Sachen Viralität. Wir sind das Volk.
In dem Clip Volksfest in Sachsen hat das Bohemian Browser Ballett eine rechte Demonstration parodiert und dafür einen AfD-Infostand nachgestellt. Das gefiel der Partei gar nicht. Es folgten Morddrohungen. Ziemlich ernste Sache also, aber auch ziemlich erfolgreich diese Sache.
Das war jetzt insofern nicht geplant, aber im Endeffekt heiligt der Zweck die Mittel.
Denn so gut wie jeder Radiosender und jede Zeitung hat über diese Morddrohungen berichtet. 5000 neue Facebook-Fans haben sie dadurch bekommen. Und? Nun endlich das Viralrezept entschlüsselt?
Es geht vor allen Dingen immer darum, in Sachen Viralität, dass man schaut, dass man die Oberfläche möglichst groß hält in dem, was man tut. Also ich glaube, niemand kann wirklich hundertprozentig sagen, diese eine Sache wird jetzt funktionieren, sondern man muss im Prinzip immer am Ball bleiben und alle möglichen Sachen anbieten und viele Ideen präsentieren. Und dann wird schon irgendwann mal irgendwas passieren, wie in diesem Fall, nämlich, dass irgendjemand anbeißt.
Viralität per Zufall. Es gibt noch einen anderen Weg.
Viele Menschen denken ja immer, dass diese ganzen viralen Videos einfach so von Menschen geteilt werden, weil sie sie gut finden.
Markus Beckedahl, der Chefredakteur von Netzpolitik.org.
Ganz wenige verstehen, dass dahinter eigentlich eine ganze Ökonomie steckt.
Ganz viele Sachen, die als Viralfilme so bezeichnet werden, da ist die Viralität zum großen Teil tatsächlich erkauft.
Matthias Storer.
Also das heißt, ich lade ein Video hoch auf Facebook, auf YouTube und unterstütze das mit relativ viel Mediageld. Also das heißt, YouTube bekommt dann auch Geld dafür, dass dieses Video gepusht wird, auch über Influencer oft.
Das heißt, es gibt Agenturen, die garantieren dir als Auftraggeber, dass dein Video am Startzeitpunkt ausreichend oft an wichtigen Stellen geteilt wird.
Also das ist nicht mehr so. Vor 15 Jahren hat man einfach einen Film entweder hochgeladen oder produziert und dann verschickt. Und dann ging der, wenn der wirklich sensationell war, viral. Heute ist es dann doch, ich sage mal, in 95% der Fälle professionalisiert.
Man bezahlt dann Blogger und sogenannte Influencer dafür im richtigen Moment, nämlich kurz nach Erscheinen, diese zu teilen, auch um darüber Masse zu produzieren und natürlich auch Algorithmen zu beeinflussen, die dann wiederum diese Videos eher in eine Empfehlungsliste packen als Videos, die kaum sich einer anschaut.
In der Agenturenfachsprache heißt das dann Seeding, also aussäen.
Seeding heutzutage funktioniert letzten Endes so, ich lade den Film hoch und habe einen Teil, der wird oft bezahlt. Das heißt, ich stecke Mediageld rein und Facebook sorgt dafür, dass Leute das sehen in ihrem Newsfeed. Auf der anderen Seite ist das Seeding, ich spreche bestimmte Blogger an, Influencer, aber auch Medien und sagen, hey, ich habe da eine interessante Sache, habt ihr nicht Lust, darüber was zu machen, zu berichten, etc.
So muss man sich eigentlich auch am besten immer mit anderen zusammenschließen, um einfach in diese Vertriebsstrukturen reinzukommen. Das unterschätzen halt sehr viele.
Weil es im Netz schnell so scheint, als könne jeder ohne Hilfe und ohne die Mittelsmänner erfolgreich werden und bleiben.
Es ist auch Zufall dabei. Ich glaube, das zu akzeptieren ist, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Also ich sage auch immer jedem Kunden, ganz ehrlich, ihr müsst 10 Sachen machen, 10 wirklich gute Sachen machen, damit wirklich eine durch die Decke geht am Ende.
So.
Max blickt ein letztes Mal in den Newsfeeds seiner Social-Media-Kanäle.
Kurz und krass, Elefant bricht aus Zirkus aus und spaziert durch Neuwied. Ja. Nein, habe ich nicht gesehen. Der läuft einfach durch den Elefant.
Das ist ganz lustig. Der läuft so durch so eine Einfamiliensiedlung. Einfamilienhaussiedlung und man steht da so lalala.
Okay, das ist gut. Das ist natürlich lustig. Das ist natürlich ein Viral-Hit.
Das eine Viralrezept, mit dem jeder Song, jede Idee zum Hit wird, gibt es nicht. Die Klickköder auf Facebook wie diese 10 Fakten werden ihr Leben verändern, haben sich morgen schon wieder abgenutzt. Was heute früh noch schockte, ist abends schon wieder vergessen. Viele virale Hits sind wie One-Hit-Wonder. Oder wer erinnert sich noch an den Elefanten, der durch das Neubaugebiet in Neuwied spaziert ist?
Wenn ich heute am Tag irgendwie 26 Mal aufs Handy geguckt habe, dann ist das eine totale Zerstreuung. Und selbst wenn ich dann irgendwie meinen Newsfeed anschaue, prasseln zwar Informationen auf mich ein, aber sie erreichen mich gar nicht mehr. Ich will mich eigentlich nur zerstreuen und ablenken. Und das empfinde ich als Reizüberflutung.
Die Nutzer werden im Netz von allen Seiten angeschrien. Songs, Videos, Aktionen wollen ihre Aufmerksamkeit. Einen Klick, ein Like, ein Share. Denn nur mit Zeitungen, Fernsehen oder auch Streaming verbreitet sich keine Idee. Der Eindruck entsteht, die Nutzer könnten wirklich bestimmen, welcher Song, welches Video erfolgreich wird. Dabei ist diese Viralität, in dem die Nutzer demokratisch über Erfolg und Misserfolg entscheiden, ein Märchen. Ein schöner Schein. Und die bloße Ausnahme im digitalen Alltag.
Das war die Hitmaschine. Klicks in Zeiten der knappen Aufmerksamkeit. Ein Feature von Ina Blodroch und Simon Kampans. Mit Derek Thompson, amerikanischer Journalist, Markus Beckedahl,
süßen Katzen,
Chefredakteur netzpolitik.org, Christian Brandes und Raphael Selter, Autoren vom Bohemian Browser Ballett, Matthias Storath, Kreativchef der Digitalagentur Heimat.
Da ist die Viralität tatsächlich erkauft.
Simone Schibor und Richard Wernicke, Musikredakteure bei Deezer. Daniel Finke, Sony Music. Benjamin Platzen vom Marktforschungsinstitut Result. Es sprachen Eva Becker, Heiko Obermöller und Benno Schulz. Ton und Technik Simon Kampans. Regie Simon Kampans. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018.